Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Diversity-Episode, in dem wir uns einem ebenso wichtigen, aber eben oft weniger diskutierten Thema widmen, der Neurodiversität. Insgesamt lebt etwa jede fünfte Person in Deutschland mit irgendeiner Form von Neurodivergenz. Dazu zählt zum Beispiel ADHS oder ADS, Autismus oder Hochsensibilität. Und das ist auch ein persönliches Herzensthema von mir, weil ich das selbst im familiären Umfeld erlebe und daher weiß, dass diese Personen einzigartige Perspektiven, Denkweisen und Problemlösungsfähigkeiten mitbringen. Dennoch stehen neurodivergente Menschen oft vor Herausforderungen, die ihre Gleichstellung und ihren Erfolg auch im Berufsleben beeinträchtigen.
Next Gen Education. Bildung, Karriere und Zukunft. Seit 1848. Der Podcast der Karl-Remigius Fresenius Education Group. Jetzt mit Danja Mischupach und Professor Dr. Andreas Beiwas.
Genauso wie queere Menschen erleben die Menschen, die eben neurodivergent sind, eben auch ganz besondere Herausforderungen in der Arbeitswelt. Und deswegen sprechen wir jetzt mal mit Professor Dr. Tanja Gabriele Bautzon genau darüber und erkunden, welche Chancen und Herausforderungen neurodivergente Personen im Arbeitskontext mitbringen und wie Unternehmen und Teams davon auch profitieren können.
Neurodiversität zu definieren, das ist im Grunde gar nicht so schwierig. Das ist ein Ansatz, der kommt aus der Behindertenrechtsbewegung und geht davon aus, dass eben bestimmte Handicaps keine Behinderungen sind, sondern eigentlich vielmehr dadurch entstehen, dass die Passung schlecht ist. Also dass man wird sozusagen behindert. Das ist also kein Personenmerkmal, kein Defizit, sondern vielmehr sowas, was auch eine Stärke sein kann, was auch Schwächen beinhaltet. Aber letztlich geht dieser Ansatz davon aus, dass Menschen sowohl Stärken als auch Schwächen haben und dass das sozusagen was ist, was wir alle gemeinsam haben und dass man halt versuchen sollte, das zu entstigmatisieren und insbesondere auch die Stärken von Leuten mit abweichender Information. Informationsverarbeitung, das ist halt so diese Idee der Neurodiversität, dass wir halt eine ganz große Vielfalt haben, dass wir das eben auch nutzen. Also es ist sozusagen so ein Spektrumsansatz, wenn Sie so wollen. Also die Leute, die dann neurodivergent sind, das heißt, die so von der Neurotypizität, das ist so das Mittelfeld abweichen, die haben halt durchaus auch ihre eigenen Arten, die Informationen zu verarbeiten. Und je nach Kontext kann das halt total hilfreich sein. Beispielsweise Aufmerksamkeitsdefizite, also ADHS ist sowas, Synästhesien, auch Tourette-Syndrom, Hochbegabung fällt auch darunter, auch Kreativität und sowas, also alles, was irgendwie so ein bisschen andersartiges Denken beinhaltet. Also es ist ein recht breites Spektrum und grundsätzlich halt auch offen, weil das eben davon ausgeht, dass es eben kein Defizit der Person ist, sondern einfach so eine individuelle Eigenart. Also wir gehen ja so in der Evolutionspsychologie auch davon aus, dass eine große Diversität auch Möglichkeiten bietet in Umwelten, die sich sehr schnell ändern. Aber auch darüber hinaus ist es so, dass der moderne Arbeitsmarkt ja sehr, sehr vielfältige Anforderungen mit sich bringt und manche Dinge, die können neurodivergente Menschen einfach sehr, sehr gut. Beispielsweise Menschen mit Autismus, die haben ja eine sehr systematische und strukturierte Herangehensweise, sind auch sehr aufmerksam für Details und das ist natürlich für bestimmte Aufgaben ganz genial. Also wenn man da zum Beispiel jemanden braucht, der Korrektur liest oder der so einen Code sich einfach nochmal anschaut, schaut auf Fehler. Das sind dann so Sachen, wo Menschen mit Autismus dann wirklich total gut geeignet sind. Also wenn man zum Beispiel in einem Meeting ist und die Leute, die kommen einfach auf den Punkt und man verschwendet einfach nicht ewig Zeit mit, ja, wie geht's der Familie? Das ist natürlich sozialer Schmierstoff, aber so, es tut schon ganz gut, wenn man dann auch nicht zu viel quatscht, sondern auch wirklich mal zur Aufgabe dann kommt. Und ich denke, da braucht es halt wirklich so die gute Mischung im Team, dass man halt, wie gesagt, von beiden Seiten auch dann sich ein Stück weit vielleicht anpasst, auch voneinander lernt oder beispielsweise auch Menschen mit ADHS, die dann vielleicht unter normalen Umständen, wenn sie nicht so motiviert sind, nicht gut reinkommen, aber dann, wenn irgendwie Not am Mann oder an der Frau ist, dann sind die Feuerwehr, auf die man sich verlassen kann, die dann in der Krise ganz gelassen bleiben, die dann fokussiert sind, die sicher handeln, einfach weil sie dann optimal stimuliert sind. Das ist dann halt sowas, was aufregend ist, was interessant ist, was neu ist, was man nicht so voraussehen kann, wo die die halt wirklich zur Hochform dann auflaufen. Oder auch Hochbegabung, das ist ja auch sowas, was man unter Neurodivergenz dann zählen könnte. Menschen, die halt einfach schneller sind in der Informationsverarbeitung, die Informationen auch tiefer verarbeiten, einfach so eine breitere Datenleitung sozusagen im Gehirn haben und mehr aufnehmen können. Auch das ist was, was eine ganz, ganz großartige Ressource ist, wenn halt eben die Unternehmen das zu nutzen wissen.
Andi, ich kenne einige KollegInnen, die auch wirklich eine ADS- oder eine ADHS-Diagnose haben und auch dann die ganz besonderen Herausforderungen, die es damit einhergehen. Und das ist schon nicht ganz so einfach, ne? Weil du musst darauf ein, du musst selber vor allen Dingen dich ganz gut kennen und auch wissen, was tut mir gut, was brauche ich jetzt auch. Brauche ich zum Beispiel engermaschig wirklich auch eine Kontrolle, ne, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalte. Oft sind das ja so Dinge, dass man vielleicht nicht ganz so strukturiert ist, Dinge nicht zu Ende bringt und so weiter, wo man auch unter anderem von der Führungskraft dann ein bisschen Unterstützung benötigt, wo wie andere würden das vielleicht eher als Micromanagement dann empfinden. Ne? Also sehr, sehr unterschiedlich auch im Arbeitsalltag. Wie hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich habe ADHS, ich denke mal bei mir, also sozusagen ich bin sicherlich nicht ADHS, aber ich bin zum Beispiel ein extremer Bewegungsmensch. Also mir fällt es immer wahnsinnig schwierig, wenn ich in langen Sitzungen oder so sein muss. Das ist jetzt sozusagen jetzt nicht irgendwie ein pathologisches Krankheitsbild, aber auch diese Diversität, was ich eher mitbekomme, ich bin in vielen Wissenschaftscommunities auch, und was man eher so mitbekommt, ist, dass gerade Menschen, die ja in sehr spezifischen Wissenschaftsgebieten arbeiten, sich da tief einarbeiten, oft auch, sag ich mal, autistische Züge in sich tragen. Also das ist oft bei sozusagen auch Überbegabten, Hochbegabten. Auch das ist manchmal nicht ganz einfach, sozusagen dann in auch, sag mal, jetzt, das geht jetzt weit über die Hochschule hinaus, in irgendwelchen Forscherteams, wenn man sich trifft, sich auszutauschen, dass da sehr, sehr unterschiedliche, sag ich mal, auch soziale Präferenzen, wie man miteinander spricht, wie man miteinander umgeht, aufeinanderprallen. Und das ist ja vorher so ein bisschen reingekommen. Mancher, der springt dann direkt ins Thema, ist nüchtern, der andere tauscht sich dann lieber mehr aus, der andere braucht mehr Bewegung, beim anderen muss es schneller gehen. Das ist nicht immer ganz einfach, das zu orchestrieren und zu konzertieren. Aber ich sage mal, das erfordert von jedem auch immer ja eine gewisse Offenheit dem anderen gegenüber, auch die Dinge dann vielleicht, und das finde ich immer ganz wichtig, gar nicht persönlich zu nehmen, wenn der andere vielleicht mal ganz straight ist oder ganz anders ist, sondern das ist nichts Persönliches und es liegt in der Persönlichkeit des Einzelnen. Und wenn man lernt, darauf einzugehen, dann und vor allem den anderen auch und die andere kennt, dann kann man die jeweiligen Stärken oder Schwächen jeweils, und so kam es ja auch ein bisschen raus, schon ganz gut gezielt einsetzen.
Ich greife da direkt mal mit ein, denn unsere Kollegin Gabriele Bautzen, die gibt uns jetzt mal konkret Tipps, wie kann man denn neurodivergente Personen, KollegInnen am besten unterstützen?
Ja, also was häufig berichtet wird an Herausforderungen im Arbeitsalltag, das ist einmal so ablenkende Reize. Also zum Beispiel in so einem Mehrpersonenbüro, dass das dann durchaus schwierig sein kann. Und wenn man dann so seine Noise-Canceling-Kopfhörer dabei hat, ist das dann wieder problematisch, wenn man dann sozusagen nicht mitbekommt, wenn andere einen ansprechen. Oder eben auch gerade das Soziale, also so dieser Smalltalk, wenn man da einfach den Sinn nicht drin sieht, wozu man das macht, weil ja im Grunde alle Informationen ausgetauscht wurden, dann ist das halt ein bisschen schwierig, wenn sozusagen der Rest des Umfeldes anders tickt. Und ich glaube, das tut halt wirklich gut, wenn man dann so nicht mehr maskieren muss und nicht mehr so tun muss, als wäre man eigentlich neurotypisch. Das ist ein unglaublicher Ressourcenaufwand. Also viele Menschen lernen das halt im Laufe der Zeit, und so viele von den Neurodivergenten. Aber es ist halt immer eine ganz, ganz große Anstrengung. Camouflaging nennt sich das dann auch, dass man versucht, irgendwie normal zu spielen. Aber das gelingt halt eben dann nur sehr bedingt. Gerade was so diese sozialen Aspekte bei Autismus angeht, könnte man ja auch sagen, und die Neurodiversitätsbewegung tut das auch, dass es eigentlich so ein sogenanntes Double Empathy Problem ist. Also sozusagen, dass die Empathie sozusagen von beiden Seiten problematisch ist. Es liegt ja nicht nur daran, dass sozusagen die Menschen mit autistischen Zügen dann die Schwierigkeiten machen oder die Ursache sind, sondern es geht halt immer um die Passung. Und man kann auch sagen, die neurotypischen Menschen verstehen eben dann Personen aus dem Autismus-Spektrum ja genauso wenig. Und dass es sozusagen von beiden Seiten auch so ein Aufeinanderzugehen geben muss, dass man sich dann halt besser versteht. Wäre so mein Ansatz eigentlich, erstmal den Diskurs zu öffnen, ganz individuell dann runterzubrechen und dann zu schauen, dass alle eben nicht nur die mit die Neurodivergenz sind, halt eben dann beachtet werden, sondern dass das sich sozusagen auf alle erstreckt. Und es geht ja eigentlich darum, dass jeder Mensch individuelle Bedürfnisse hat. Und ich glaube, das wird dann auch zu einer größeren Akzeptanz führen, wenn man dann wirklich alle mal fragt, was man ändern muss. Und möglicherweise gibt es ja auch Überschneidungen, dass man halt sagt, ja, wir brauchen Rückzugsräume, wir brauchen irgendwie, weiß nicht, so vielleicht gute Noise-Canceling-Kopfhörer oder vielleicht auch so eine Skills-Box oder sowas, also mit so kleinen Tools, die dann so durch eine starke Stimulation so einen wieder ein bisschen runterbringen, wenn man gestresst ist. Und insofern ist es halt einfach schön, so ein akzeptierendes Umfeld zu haben, wo man dann darüber reden kann, wo man sagt, so ja, ich habe die und die Bedürfnisse und wie kriegen wir das hin, dass die einigermaßen erfüllt werden, damit ich auch die Leistung bringen kann, zu der ich eigentlich in der Lage bin. Und wenn alle ihre Stärken einbringen können, dann nutzt das sowohl dem Team als auch der individuellen Arbeitszufriedenheit. Wichtig ist es, das Ganze so zu entstigmatisieren. Also, dass halt so wir von diesem Stigma wegkommen, dass halt, weiß nicht, so eine abweichende Informationsverarbeitungsart gesehen wird als ein Handicap oder als eine Behinderung oder als eine Störung oder sowas, sondern dass man einfach so von dieser Wertung erstmal absieht, sondern erstmal nur wahrnimmt, was ist eigentlich. Und ich glaube, wenn man da mit einem unbefangenen Blick drauf geht und erstmal schaut, was ist denn tatsächlich da und wo passt genau diese Konstellation besonders gut, davon profitieren wirklich alle.
Also, was ich jetzt irgendwie an dieser Sache irgendwie ganz spannend finde, denn jetzt haben wir ja auch viel irgendwie gesprochen, was das irgendwie für die Teams bedeutet und den Zusammenspielen Teams und im Übrigen ja der eine auch im Übrigen ja, das ist ja auch für unsere Thematik quasi, wie gestalten wir unsere Arbeitswelten, braucht der eine mehr Ruhe, weniger Ruhe, ich bin zum Beispiel so ein Typ, auf der einen Seite bin ich wahnsinnig viel mit Studierenden, mit Menschen, aber manchmal brauche ich dann echt mal eine Ruhe, ich bin auch derjenige, der sich dann irgendwie Kopfhörer oder so Oropax reinsteckt, also da ist jeder anders, aber natürlich schwierig, jetzt sag mal, nehme ich mal eine andere Brille, ich vertrete ja auch die Lehre und ich meine, da ist es ja auch nicht ganz einfach, da hast du viele Studierende, die zum Beispiel mal in kleineren, aber auch in größeren Gruppen, ich lehre ja auch in größeren Lehrveranstaltungen, wo die sehr heterogen sind. Und jeder, der eine irgendwie, also ich habe das immer regelmäßig zum Beispiel, wenn ich, ich sage jetzt mal gerade bei den Physiotherapeuten, um mal einen Studiengang mal zu nennen, die ja sehr eher sportaffin sind, mich da unterrichte, dann haben die oft ein Problem, wenn sie länger sitzen müssen. Dann sage ich mal, also wenn der Einzelne aufstehen möchte, der Lehrveranstaltung und hinten während der Veranstaltung ein paar Kniebeugen machen möchte, dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem, weil ich laufe ja schon die ganze Zeit rum, ich habe es eigentlich ganz gut und ich kann total nachvollziehen, wenn jemand die ganze Zeit nur sitzen, nicht irgendwann nicht mehr folgen kann. Und ich meine, da kann auch in so, ich meine, du musst irgendwie als Dozierender, als Professor ja das Ganze schon irgendwie konzertieren. Du bist irgendwie der Dirigent dieser Lehrveranstaltung. Aber du musst, wie, um es mal in so einer Konzertsprache zu sehen, auch irgendwie merken, okay, da hat jeder irgendwie einen anderen Einsatz. Und beim einen zum Beispiel, wenn ich merke, weil der kann jetzt nicht mehr aufmerksam sein, das beobachte ich schon, der hat vielleicht sein Smartphone in der Hand, dann sage ich so, und Sie haben jetzt Ihr Smartphone und Sie googeln jetzt mal das nach, was ich gerade gesagt habe, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Also man kann da durchaus, das gelingt natürlich nicht immer gleich gut, aber man kann schon sehr, sehr gut auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten, also die Diversitätsstrukturen in den Vorlesungen gut mit einbinden. Und ich frage zum Beispiel auch oft immer, ich sage es mal, wenn ich im Gesundheitswesen frage, über andere Länder referiere, hat denn jemand von Ihnen oder Ihre Eltern Migrationshintergrund? Kann man da irgendwie Wissen oder Erfahrungen mit einbauen? Und wenn man das klug und intelligent mit einbindet, wie die Menschen, der eine bewegt sich, der andere hat den Hintergrund, der andere hat diese Erfahrung gemacht oder zum Beispiel als Patient mal eine Erfahrung gemacht, die man ja auch einbinden kann, ist bei mir in der Gesundheitsökonomie, dann kann da diese Diversität, wenn die konzertiert stattfindet in so einer Lehrveranstaltung, echt für alle Mehrwert bringen. Es braucht halt Achtsamkeit und Aufmerksamkeit derjenigen, der orchestriert. Und ich glaube, das gilt in der Lehre genauso wie für eine Führungskraft oder für Kolleginnen und Kollegen.
Ja, ist halt auch eine Herausforderung, ne? Genau wie du sagst, dass man da so individuell drauf reagieren kann. Vor allen Dingen, wenn man es vielleicht nicht so genau einschätzen kann. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dieses Thema Neurodiversität ist jetzt auch noch nicht so kommen. Wir haben mal nachgehört eben bei deiner Kollegin Gabriele Bautzen, wie sich das auch in der Lehre, und du hast ja einige Dinge bei dir schon angesprochen, wie du es machst, was es da auch für Tipps gibt, wie man damit umgehen kann.
Man muss wirklich so eine Offenheit auch schaffen, also dass man das Gefühl hat, man kann über solche Herausforderungen auch reden und man ist willkommen dann und muss das nicht irgendwie verstecken. Ich glaube, das ist auch ganz essentiell, wenn man bei den Studierenden die Potenziale rauslocken will, dass die halt so angenommen werden, wie sie eben sind und dass man auch sagt, ja, wir gucken mal, was wir machen können. Also wenn die zum Beispiel irgendwie längere Bearbeitungszeiten brauchen oder wenn die irgendwie, ja, weiß nicht, lieber dann Online-Unterricht machen, dass man da vielleicht eine Offenheit Offenheit auch schafft, um halt eben diesen besonderen Bedürfnissen entgegenzukommen. Also ich glaube, das wollen wir ja auch alle so als pädagogisch tätige Menschen, dass wir die Potenziale auch heben wollen und dass wir so großartige Studierende haben, mit denen das so Spaß macht zu arbeiten, dass die halt angstfrei kommen dürfen und wissen, sie finden ein offenes Ohr und man tut halt alles Mögliche, was denen irgendwie gut tut und was sie brauchen. Und umgekehrt auch bei den Lehrenden, glaube ich, dass denen ja eine offene Atmosphäre auch hilft. Also wenn wir da jemanden haben mit ADHS oder mit Autismus oder was weiß ich, oder mit einer Hochbegabung oder Hochkreativität, besondere Sensibilität oder sowas, dass man dann einfach auch ja keine Angst haben muss, sich da zu outen, sondern auch sagen kann, so ja, ich tick halt eben so, das ist sozusagen meine Gebrauchsanweisung, und dass man darüber auch offen kommunizieren kann. Ich glaube, sowas hilft über die Vorbildfunktion den Studierenden auch ganz toll, wenn die dann sehen, das ist normal und es ist okay, ja, bestimmte Bedürfnisse zu haben und die eben auch einzufordern. Ich glaube, das ist wirklich auch so ein Geben und Nehmen, dass man dann, wenn man selbst die Erfahrung macht, dass andere einem entgegenkommen, man auch wiederum gewillt ist, anderen was zu geben. Und ich glaube, das ist so ein positiver Kreislauf dann, von dem alle dann profitieren.
Also ich glaube, da hat die Kollegin schon viele der Punkte auch angesprochen, die ich jetzt mal so ganz auch unwissenschaftlich so reingegeben habe, was mein Erfahren ist. Und ich finde natürlich, man ist nicht jeden Tag gleich, man ist nicht immer jeden Tag gleich sensibel, das möchte ich schon auch sagen. Aber ich glaube gerade, sage ich mal, das, was uns auch als Bildungsgruppe ausmacht, wir haben ja kleine Gruppen, wir wollen ja sozusagen durch ja ein besonderer Bildungsanbieter sein und eben nicht sozusagen das von der Stange, wo der Mensch eine Nummer ist und wo wir schon den Einzelnen auch sehen wollen. Und ja, wo das schon Teil, sage ich mal, unserer Bildungs-DNA ist, nämlich aus jedem so das Beste rauszuholen, ne? Da wir jedem die Chancen gibt, das Beste aus sich herauszuholen. Ich glaube, das ist ein Anspruch, der ist nicht trivial, aber ich glaube, den haben die Studierenden, die zu uns kommen, ja, nicht nur verdient, ich finde, den erwarten sie auch zurecht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesem Bildungsanspruch einfach auch nachkommt.
Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere KollegInnen, ne? Für unsere Mitarbeitenden in der Bildungsgruppe. Wir haben und hatten mal einen Marketing-Slogan ja in den Hochschulen, der heißt, komm, wie du bist. Und den finde ich immer noch total schön und das spiegelt da so das weiter. Ne? Du kommst einfach zu uns, wie du bist und kannst dann hier eben auch so sein, wie du bist und dich so entwickeln, wie du bist und deine Stärken und aber auch Schwächen mitbringen. Ich finde, das beschreibt ganz schön, was man eigentlich leisten sollte. Ich möchte auch noch mal sagen hier, wir haben schon auch noch Luft nach oben. Das möchte ich auch mal ganz offen sagen, Andi, ne? Sowohl als Arbeitgeberin in die Bildungsgruppe. Wir machen auch noch nicht alles gut und perfekt. Wir wollen aber jetzt hier auch einen Beitrag leisten, um ein bisschen mehr auch Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten. Denn es ist doch ganz klar, wir wünschen uns das natürlich, dass man eben bei uns so sein kann, wie man ist. Und wir haben unsere Kolleginnen auch mal gefragt, was wünschen Sie sich? Was sind die Visionen in Bezug auf Diversität in der Zukunft?
Für die Zukunft wäre so meine Vision, wenn es gelänge, den Fokus wieder mehr auf gegenseitigen Respekt, gegenseitige Unterstützung zu richten und wirklich wegzukommen von diesem Entwerten, Entmenschlichen und dergleichen. So, wenn der Fokus erstmal wäre Empathy first und auf dieser Basis dann zu schauen, wie kriegen wir denn mit den unterschiedlichen Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die ja auch und gerade durch Vielfalt entstehen, wie kriegen wir es dahin auf der Basis gemeinsamer Werte und mit dem Fokus auf ein gemeinsames Ziel, Vielfalt als Bereicherung nutzbar zu machen, um die unzweifelhaft vorhandenen Herausforderungen, vor denen wir ja aktuell echt stehen, gut gemeinsam zu rocken. Wenn das gelingt, ich glaube, dann ist schon mal einiges geschafft. Und ich würde sagen, wir arbeiten dran.
Dass wir halt alle in unserer Vielfalt einen Ort finden, wo wir so reinpassen, wie wir halt eben sind. Und dass halt eben Inklusion eben bedeutet, dass alle Menschen diesen Ort finden und halt eben nicht nur orientiert am Defizit, dass das so die Problemkinder sind in der Schule oder sowas, die man dann irgendwie inkludieren muss, sondern dass halt eben die Abweichungen in alle möglichen Richtungen gehen können. Dass also auch Hochbegabung ein Inklusionsthema ist oder eben auch Menopause und sowas. Also dass das wirklich so ein Merkmal ist von der inklusiven Umgebung, wenn wir der Gesamtheit der Bedürfnisse irgendwie gerecht werden können.
Naja, also ich glaube, das, was sich die Kolleginnen so wünschen oder so beschreiben, ich glaube, das muss unser Ansporn sein. Du hast ja gesagt, wir an sich sind schon sehr divers aufgestellt, aber sicherlich noch da, nicht da, wo wir sein könnten. Wir können da auch wirklich noch besser werden, sowohl unter uns Mitarbeitenden als auch sozusagen unter den Studierenden oder wie wir die Studierenden dabei anleiten und sie unterstützen, dass sie sozusagen selbst in unseren Vorlesungen, wie diese Diversität leben, aber auch die sie dann später, danach Diversität leben. Also dass wir sozusagen auch so einen Ansatz setzen, dass auch nach der Hochschulzeit Diversität bei denjenigen, die bei uns waren, im Kopf verankert ist und wir damit, ich sage jetzt mal, auch so einen nachhaltigen Impact in die Gesellschaft damit tragen. Das muss ja auch immer so ein Anspruch von uns Bildungsanbietern sein. Von dem her hoffe ich, dass dieser Podcast dazu beigetragen hat, dass wir in uns nochmal gehen und das Ganze nochmal ganz oben auf die Agenda setzen. Denn eins habe ich heute nochmal wirklich für mich selber mitgenommen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, das, was wir erreicht haben. Und das, was wir erreicht haben, an dem müssen wir weiterarbeiten, müssen wir ausbauen. Und das ist ein Geschenk, diese Diversität. Und die kommt aber und die fällt nicht vom Himmel, sondern Diversität als Geschenk zu verstehen und positiv zu nutzen, dafür und daran, glaube ich, müssen wir alle arbeiten.
Genau. Lass uns offen bleiben und im Dialog bleiben darüber und auch, um auf den Anfang einzugehen, nicht benutzen lassen, ne? Um Machtstrukturen irgendwie damit wieder zu verfestigen, sondern lass uns weiter die Vielfalt feiern und Freiheit feiern. Das ist, in Köln sagt man, jede Jeck ist anders, Andi. Und genau so ist es.
Genau, ich kenne diesen Ausspruch, der mir auch sehr gut gefällt. Ja.
Genau, und da sollten wir wirklich dranbleiben. Ich habe echt auch nochmal viel gelernt, viel so für mich Inspiration jetzt von den KollegInnen mitgenommen für die nächsten Wochen. Und wenn ihr jetzt nach dem Zuhören auch Lust habt, bei uns in der Bildungsgruppe mitzuarbeiten, auch unsere Unternehmenskultur weiterzuentwickeln, dann schaut doch mal auf unsere Karriereseite. Wir haben wieder einige spannende Stellen offen.
Super. Und bewertet gern unseren Podcast und schreibt auch Kommentare. Wir freuen uns. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.